Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Abstimmung mit Nebenwirkung. Wenn die Waffenschutzinitiative angenommen wird, ist es vermutlich das Ende des obligatorischen Schießens in der Schweiz. Oder doch nicht? Eine Kontroverse. Eier mit Nebenwirkung. In Deutschland sorgt giftiges Dioxin in Esswaren und Tierfutter für Angst bei Konsumenten und Empörung bei den Bauern. Investitionen mit Hintergedanken. China legt an und kauft ein, wo andere wegschauen. Zurzeit gerade in Spanien. Dann gibt es hier ein Rendezvous mit dem Wikipedia-Wächter. Marcel Zumstein kontrolliert Artikel im Internetlexikon. Ein Porträt in unserer Reihe zu Freiwilligenarbeit. Und um 13 Uhr gibt es ein Rendezvous mit dem neuen SRG-Direktor Roger Döweck im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Mittags mit Thomas Kropf.
Die Wettbewerbskommission, die WEKO, überprüft, ob bei den neu entstehenden Glasfasernetzen der Wettbewerb spielt. Am Beispiel St. Gallen untersucht die WEKO, welchen Einfluss die Zusammenarbeit der Swisscom mit dem städtischen Elektrizitätswerk auf den Wettbewerb hat. Geprüft wird gemäß WEKO auch, ob es langfristig zu einem Monopol bei Glasfasernetzen kommen könnte. In der Affäre um dioxinbelastetes Futter in Deutschland laufen jetzt Ermittlungen. Im Zentrum dieser Ermittlungen stehen die Verantwortlichen eines Futtermittelherstellers im Bundesland Schleswig-Holstein. Diese hätten möglicherweise gegen das Lebensmittelgesetz verstoßen, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt. Die Firma soll über Jahre hinweg Reste aus der Biodieselherstellung und der Nahrungsmittelindustrie gekauft und im Viehfutter verarbeitet werden. In Australien haben die Wassermassen fast die Hälfte des Bundeslandes Queensland überflutet. Davon sind nicht nur gut 200.000 Menschen betroffen, sondern auch die Kohleindustrie. Viele Kohlegruben mussten geschlossen werden, wie die Premierministerin von Queensland erklärte. Das wirkt sich vor allem auf den Abbau der Kokskohle aus, die für die Stahlherstellung gebraucht wird. Gemäß dem australischen Kohleverband liefert Australien fast 60% der Kokskohle an den Weltmarkt. In der Schweiz stammen mehr als die Hälfte der Lebensmittel aus einheimischer Produktion. Und der Bauernverband will, dass dies auch so bleibt. Das sei eine Frage des politischen Willens, hieß es an einer Medienkonferenz in Bern. Seit Jahren versorge sich die Schweiz zu 60% selbst. Diese Selbstversorgung gerate aber zusehends unter Druck. Der Boden werde knapp, denn jeden Tag gehe Kulturland in der Größe von 10 Fußballfeldern verloren, so der Bauernverband weiter. Die Naturschutzorganisation Pro Natura hat den Tauwurm zum Tier des Jahres 2011 gewählt. Er sei die bekannteste von rund 40 Regenwurmarten in der Schweiz und sorge für fruchtbare Böden. Mit der Wahl wolle man auf die Bedrohung des Bodens aufmerksam machen, hieß es bei der Pro Natura. Der Tauwurm lebt in Wald-, Wiesen- und Ackerböden und gräbt mehrere Meter tiefe, nahezu senkrechte Wohnröhren. Das vergangene Jahr war ein gutes Pilzjahr, aber es gab auch überdurchschnittlich viele Pilzvergiftungen. 550 Anrufe gingen wegen Pilzen beim Toxikologischen Informationszentrum ein. Das sind rund 60% mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der Adoptionen in der Schweiz ist in den letzten 30 Jahren deutlich zurückgegangen. Wie eine Studie des Bundesamtes für Statistik zeigt, gab es 1980 1600 Adoptionen. Im letzten Jahr waren es noch gut 500. Die strengeren internationalen Kinderschutzbestimmungen sind offenbar der Grund für die rückläufige Zahl von Adoptionen. In der St. Ursen-Kathedrale in Solothurn ist am Morgen ein Brand gelegt worden. Dabei entstand größerer Sachschaden an diesem Wahrzeichen in der Solothurner Altstadt. Die Feuerwehr habe den Brand kurz nach 10 Uhr gelöscht, sagte ein Sprecher der Solothurner Kantonspolizei. Eine Person wurde festgenommen. Viele waren heute wohl enttäuscht, dass sie die Sonnenfinsternis nicht sehen konnten. Bis hoch hinauf war der Himmel bedeckt. Einzelne Bahnen, wie etwa die Sentisbahn, fuhren heute extra früher auf den Berg. Aber auch dort standen Wolken im Weg.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter mit diesen Fragen. Wie lange gibt es das obligatorische Schießen noch? Wie fair ist der Wettbewerb beim Bau von Glasfasernetzen in der Schweiz? Wie gefährlich ist es, in Deutschland Eier zu essen? Warum investiert China in die marodesten Länder Europas? Was macht dieser Mann in seiner Freizeit?
Das ist das Gleiche wie in einem Verein, wo man jeden Mittwochabend einen Termin hat. Das ist etwas, wo man jeden Tag einen Ablauf kann, irgendwo noch reinquetschen kann.
Und was will Roger Döweck erreichen als SRG-Generaldirektor? Dazu das Tagesgespräch um 13 Uhr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.524 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 26,41 gehandelt, der Dollar zu 94,41 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag wird es vor allem in den Bergen zeitweise sonnig, sonst lassen Nebel- oder Hochnebelfelder nur stellenweise die Sonne durch. Vor allem im Westen fällt örtlich auch etwas Schnee oder Nieselregen mit Glättegefahr. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei minus 2 Grad und im Süden bei plus 3 Grad. Am Mittwoch ist es im Mittelland teils neblig, sonst scheint häufig die Sonne. Im Westen ziehen am Nachmittag Wolkenfelder auf. Am Donnerstag kommt Schneefall und später unterhalb von 1200 bis 1700 Metern Regen auf. In den Alpen und im Osten wird es nur selten nass und mit Föhn gibt es einige sonnige Abschnitte. Es wird milder mit 3 bis 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12:36 Uhr. In der Region Aargau sind auf der A3 Richtung Basel zwischen Bruck und Effingen die Tunnel Habsburg, Schinsnacherfeld und Bözberg wegen Feueralarms gesperrt. In der Region Biel ist die Autostraße Richtung Lies zwischen Biel und Brück gesperrt wegen eines Fahrzeuges, welches unter einer Brücke eingeklemmt ist. Im Wallis ist die Simplo- und Passstraße zwischen Gondo und Iselle weiterhin wegen eines Steinschlages auf der italienischen Seite in beiden Richtungen gesperrt. Der Transit Schweiz-Italien ist daher via Simplon wahrscheinlich mindestens bis am späten Nachmittag nicht möglich.
Der Abstimmungskampf um die Waffenschutzinitiative wird heftiger. Im Kern geht es am 13. Februar um die Frage, ob Armeeangehörige ihre Waffe weiterhin zu Hause aufbewahren dürfen oder im Zeughaus deponieren müssen. Gestritten wird aber auch darüber, ob mit der Initiative die Tradition des Obligatorischen am Ende wäre und damit vielleicht auch viele Schützenvereine vor dem Aus. Elmar Plotzer zeigt die Kontroverse.
Einmal pro Jahr müssen die Schweizer Armeeangehörigen auch außerhalb des Militärdienstes antreten. Fürs Obligatorische holen sie das Sturmgewehr aus dem Schrank und fahren per Velo oder mit dem Auto zu einem Schießplatz. Ein altes Ritual, das aber immer noch Sinn mache, wie Jakob Büchler findet, St. Galler CVP-Nationalrat und Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission.
Das obligatorische Bundesprogramm ist Teil der Ausbildung unserer Soldaten. Es geht darum, den richtigen und den sicheren Umgang mit der Ordnanzwaffe zu üben. Das gehört dazu, das Laden, das Entladen, die Treffsicherheit, die Zielgenauigkeit und so weiter.
Fragt sich nur, ob das Obligatorische noch eine Zukunft hat, wenn die Waffenschutzinitiative angenommen werden sollte. Wenn man es unbedingt wolle, könne das Obligatorische auch in diesem Falle noch durchgeführt werden, sagt der Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti, der die Waffenschutzinitiative unterstützt.
Also es wäre zweifellos mindestens theoretisch möglich, allenfalls unter ein bisschen komplizierteren Bedingungen.
Das würde zum Beispiel bedeuten, dass man das Sturmgewehr jedes Mal vor dem obligatorischen Schießen im Zeughaus holen müsste. Ein klarer Mehraufwand. Deshalb vermuten sowohl viele Befürworter wie auch die Gegner der Initiative, dass man nach einem Jahr am 13. Februar kaum noch am Obligatorischen festhalten könnte. Für Hans-Ulrich Ernst, den ehemaligen Generalsekretär des Militärdepartements, wäre das aber nicht weiter tragisch. Beim Obligatorischen trainiere man den gezielten Einzelschuss auf 300 Meter Distanz. Das brauchten in der militärischen Praxis aber nur die Scharfschützen.
Scharfschützen haben wir in der heutigen Armee von 120.000 Zollbestand noch gerade 400. Und es ist nicht einzusehen, weshalb dann 160.000, das ist die Beteiligung am Obligatorischen, etwas üben müssen, was sie in ihrer Funktion in der Armee gar nicht tun müssen.
Gar nicht einverstanden ist damit Jakob Büchler, der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission. Jeder Armeeangehörige müsse mit dem Sturmgewehr in allen Situationen umgehen können.
Es geht doch darum, dass jeder Soldat seine Waffe beherrscht. Es geht hier auch um seinen besonderen eigenen Schutz. Ein Soldat, der nicht trifft, ist kein guter Soldat.
Für das obligatorische Schießen erhalten die Schützenvereine vom Bund 20 Franken pro Pflichtschütze. Insgesamt über 3 Millionen Franken pro Jahr. Das sei gut angelegtes Geld, finden vor allem die Gegner der Waffenschutzinitiative. Denn die Schützenvereine leisteten eine wichtige Unterstützung bei der Ausbildung der Wehrmänner. Skeptisch ist da Roberto Zanetti von der SP, der findet, für die Ausbildung der Wehrmänner solle vor allem mal das Militär zuständig sein.
Sehen Sie, ich bin Vizepräsident des FC Gerlafingen und ich würde jetzt nie in Anspruch nehmen, dass man obligatorische Fußballturniere organisieren muss, um die Vereine zu subventionieren.
Das Obligatorische. Tradition oder praktischer Nutzen, das ist die große Streitfrage.
Glas in Form von langen, dünnen Fasern. Das ist der Stoff, aus dem die superschnellen und modernen Leitungen für Telefon und Internet sind. Und solche Glasfasernetze werden derzeit in der ganzen Schweiz gebaut. Bauherren sind neben der Swisscom auch diverse Stromwerke. Damit kein Kabelsalat entsteht, haben sich die wichtigsten Akteure der Branche im Herbst 2009 geeinigt, wie die Netze gebaut und genutzt werden sollen. Doch nun meldet die Wettbewerbskommission WEKO Bedenken an. Beat Soltermann.
Es sind vorerst zwei Glasfaserprojekte, die die Wettbewerbskommission WEKO genauer anschauen will. Fall 1 betrifft St. Gallen. Dort haben die Stadt und die Swisscom einen Kooperationsvertrag geschlossen und diesen der WEKO zur Begutachtung eingereicht. WEKO-Direktor Raphael Gorazza sagt, man sei bei der Lektüre stutzig geworden.
Ja, also wir mussten bestätigen, dass das einzelne der Klauseln ein Problem darstellen und deshalb haben wir eine Vorabklärung eröffnen müssen.
Eine Vorabklärung wegen, wie es heißt, wettbewerbsrechtlich heiklen Klauseln.
Genau kann ich es Ihnen nicht sagen, weil leider das Geschäftsgeheimnisse sind und ich deshalb ans Amtsgeheimnis gebunden bin. Aber es geht um Horizontalabsprachen zwischen den zwei Vertragspartnern.
Abmachungen also zwischen St. Gallen und der Swisscom. Denkbar wäre, dass es sich dabei um Klauseln über die Art und Weise handelt, wie die beiden Partner die Glasfaser nutzen wollen oder unter welchen Bedingungen sie das Netz ihren Konkurrenten zur Verfügung stellen. Ähnlich sieht es im Fall 2 aus. Er betrifft die Glasfaserlösung für den Kanton Freiburg. Dort wollen das lokale Stromwerk Group E und die Swisscom gar eine gemeinsame Tochtergesellschaft gründen, die das Glasfaserprojekt unter sich hat. Auch dieses Gemeinschaftsunternehmen wird die WEKO nun unter die Lupe nehmen. Für die Beteiligten kommen die Interventionen der WEKO überraschend. Während man sich in Freiburg betont gelassen gibt und ein Swisscom-Sprecher sagt, man gehe davon aus, dass die WEKO die Verträge nach der Voruntersuchung ohne Anpassungen absegnen wird, kann St. Gallens Stadtrat Freddy Brunner seinen Ärger nur schlecht kaschieren. Die Stimmbürger hätten das Glasfaserprojekt mit 82% der Stimmen gut geheißen.
Wir sind erstaunt über das Vorgehen der WEKO, weil wir sind seit 9 Monaten im Gespräch mit der WEKO, haben sie über die Hintergründe orientiert. Seit 5 Monaten sind die wichtigsten Vertragsteile bei der WEKO und wir wissen nicht, was die WEKO jetzt noch abklären will.
Und er fügt an:
Wissen Sie, die WEKO kann ja keinen Markt erzeugen, es können nur die Wettbewerber das tun. Und wenn die WEKO bereits jetzt eingreift, dann verunsichert sie letztlich alle Investoren und alle Provider. Und das kann wirklich nicht die Aufgabe der WEKO sein.
Die WEKO sieht dies offensichtlich anders. Ohne Anhaltspunkte würde sie kaum untersuchen. Allerdings, den Glasfaserausbau wird die WEKO nicht stoppen und auch nicht stoppen wollen. Aber einige Vertragsklauseln müssen die Beteiligten allenfalls ändern. Davon geht auch Marc Furrer als ComCom-Präsident, der oberste Telekom-Regulierer und Vater der Glasfaserlösung, aus.
Nein, die ist nicht gefährdet. Hier geht es um einzelne Vertragspunkte, die geklärt werden müssen aus wettbewerbsrechtlicher Optik. Und das ist okay. Aber der ganze Prozess ist damit nicht gefährdet.
Die Beteiligten ärgern sich also oder machen auf Zuversicht. Letztlich wird es jedoch maßgeblich von der WEKO abhängen, wie das Kleingedruckte des Glasfaserausbaus formuliert werden wird und wie attraktiv das dann alles noch sein wird für die beteiligten Unternehmen und die Kundschaft und die Konsumenten.
In Deutschland sind im Lauf der letzten Tage weit über 1000 Landwirtschaftsbetriebe gesperrt worden. Schweine- und Geflügelmastbetriebe, Legehennenfarmen, also Eierproduzenten. Der Grund: im Futter für diese Tiere wurde hochgiftiges Dioxin gefunden. Und dies scheint erst der Anfang einer giftigen Geschichte zu sein. Die Frage an Kaspar Selg in Berlin: Wie groß ist das Ausmaß dieses Dioxinskandals inzwischen?
Das lässt sich noch nicht klar abschätzen, aber es sieht so aus, dass das Ausmaß, mindestens geografisch, die Verbreitung sehr, sehr groß sein könnte. Sicher ist, dass dioxindurchsetztes Fett ins Futter von 7 Futtermittelherstellern in Norddeutschland gelangt ist, Mitte Dezember schon. Dass dieses Futter längst verkauft ist, und wir reden da von tausenden Tonnen, dass es auch schon verfuttert ist. Und dass einzelne Messungen ergeben haben, dass Eier von Betrieben, die dieses Futter verwendet haben, zu hohe Dioxinwerte aufweisen. Das lässt vermuten, dass das Problem weit verbreitet ist in Norddeutschland. Ob das wirklich so ist, wissen wir erst in einigen Wochen, wenn die Produkte aller der Tausender jetzt vorsichtshalber gesperrter Betriebe auf Dioxin getestet sind.
Ist es schon klar, wie das Dioxin in die Eier gekommen ist?
Das weiß man nicht. Man weiß, dass eine norddeutsche Firma, welche ihrerseits die 7 erwähnten Futtermittelproduzenten beliefert hat, Fett gebraucht hat, welches nur für Maschinen gedacht war. Das ist sicher ein schwerer Fehler, um nicht zu sagen eine gewaltige Sauerei, vor allem weil das offenbar schon seit Monaten und Jahren so praktiziert worden ist. Aber es erklärt das Dioxin nicht, denn ob man Futter oder Maschinenfett produziert, Dioxin kann bei der Herstellung nicht entstehen. Da geht es um Temperaturen, die nicht hoch genug sind. Also wie das Dioxin ins Fett kam, weiß zurzeit eigentlich keiner. Aber das ist die entscheidende Frage und an der arbeitet die Polizei und die Staatsanwaltschaft noch. Erfahren hat man da noch nichts.
Dioxin ist ja hochgiftig, ist krebserregend. Ist es denn nun ein Risiko, Eier zu essen in Deutschland?
Sie sagen es, Dioxin ist sehr gefährlich, es ist sehr krebserregend. Dennoch sagen Verbraucherschutzbehörden, dass das nicht gefährlich sei im Moment, und zwar aus folgendem Grund. Die Grenzwerte, die da bei einigen Proben ums Dreifache überschritten worden sind, seien so tief, und zwar bewusst so tief, weil das eben so gefährlich ist und weil der Körper das Dioxin nicht abbaut. Diese Grenzwerte seien so tief, dass der Konsum eines oder zweier Eier sicher nichts ausmache. Also das ist die Erklärung der Behörden. Aber, und das möchte ich hinzufügen, wir haben ja nur ganz wenige Stichprobenwerte gehabt. Es ist natürlich denkbar, dass da auch höhere Werte herauskommen. Und das wäre dann eine andere Geschichte.
Kaspar Selg aus Berlin. Und noch die gute Nachricht. Laut den Schweizer Behörden gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass dioxinverunreinigte Lebens- und Futtermittel aus Deutschland in die Schweiz gelangt sind. Der Besuch kommt wie gerufen und ist wohl auch nicht ganz zufällig. Heute trifft Chinas stellvertretender Regierungschef Li Keqiang in der spanischen Hauptstadt Madrid ein. Der hohe Besuch aus China weckt große Hoffnungen, denn er verspricht nicht nur Milliardenaufträge für Spaniens darbende Wirtschaft, sondern auch gewichtige Schützenhilfe in der Schuldenkrise. Einzelheiten von deres Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
3 Tage verhandelt der chinesische Vizepremier mit spanischen Konzernen und Regierungsstellen über 10 Abkommen mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Euro. Namentlich in den Bereichen Informatik, Tourismus, Bankdienstleistungen, erneuerbare Energien und Landwirtschaft biete Spanien äußerst attraktive Investitionsmöglichkeiten, erklärte der Gast gestern schon der Madrider Tageszeitung El País. Branchen, in denen China einen gewaltigen Nachholbedarf hat und von denen es sich mit entsprechenden Beteiligungen auch Know-how für die eigene Wirtschaft verspricht. Ganz besonders gilt dies für den Tourismus, wo spanische Konzerne wie Solmelia zu den Weltmarktführern gehören. Aber auch die Lebensmittelindustrie, wo China vor allem am Weinbau, Öl- und Fleischproduktion Interesse zeigt. Grundlage für diese Geschäfte bildet ein umfassendes Handelsabkommen, das Chinas Staatschef Hu Jintao und König Juan Carlos schon vor 5 Jahren in Peking unterzeichnet hatten. Seither hat sich das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern von bescheidenen Anfängen auf rund 26 Milliarden Euro entwickelt, mit weiterhin steiler Tendenz nach oben. Fast noch größere Hoffnungen weckte Li Keqiang freilich mit der Ankündigung, China werde weiterhin in spanische Staatspapiere investieren und habe volles Vertrauen in das Krisenmanagement der Regierung Zapatero. Sein Land orientiere sich dabei langfristig und sei von einer nachhaltigen Erholung der spanischen Wirtschaft überzeugt. Dass sich die Volksrepublik zuvor schon an griechischen und portugiesischen Staatsanleihen beteiligt hatte, war bekannt. Dass sich dieses Engagement auch auf Spanien erstreckt, wird damit aber jetzt erstmals offiziell bestätigt. Dies ist Gold wert als Vertrauensbeweis einer wirtschaftlichen Großmacht gegenüber den internationalen Finanzmärkten. Damit beginnt sich der bisher rabenschwarze Krisenhorizont für Spanien jedenfalls etwas aufzuhellen, zumal seine notorisch schwächelnde Exportindustrie laut jüngsten Bilanzen auch sonst von der Euro-Schwäche zu profitieren beginnt und der Tourismus wohl aus demselben Grund im letzten Quartal wieder anzog.
Informationen von Alexander Gschwind. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr. China will nun also in Spanien investieren. Davor hat China schon Geld nach Griechenland und nach Portugal fließen lassen. Welches Interesse hat da China? Also will es etwa die europäische Wirtschaft stabilisieren?
Tatsächlich, das hat nichts mit Philanthropie zu tun. Das ist wirtschaftliches und auch politisches Kalkül von China. Die EU, Europa, ist ein zentraler Handelspartner für das Exportland China und China sitzt auf einem Haufen Geld, eben auch auf vielen Euros. Und wenn das nicht zu einem Klumpenrisiko werden soll für die chinesische Wirtschaft, dann hat China alles Interesse daran, dass sich die Wirtschaft in Europa und der Euro, dass sich beide erholen, stabilisieren.
In welcher Form investiert denn China ganz konkret in Europa?
Also China investiert zum einen in staatliche Schuldpapiere, hilft also Griechenland, Spanien, aber auch anderen europäischen Staaten zu neuem Geld zu kommen, weil das die Banken eben nicht mehr oder nur sehr zurückhaltend tun. Und das wirft zurzeit ja auch ganz ordentlich Zinsen ab, auch wenn ein gewisses Risiko besteht, dass die Schulden nur teilweise zurückbezahlt werden. China investiert aber auch ganz gezielt in den Ausbau und den Umbau der Infrastruktur in ganz Europa, zum Beispiel in Griechenland in Reedereien und Häfen, ganz allgemein in den Ausbau von Transportwegen, in den Ausbau der Telekommunikation, zum Teil auch sogar in den Finanzsektor. Alles Bereiche, die den Handel mit China unterstützen, längerfristig. Und China überschwemmt also Europa nicht wahllos mit sehr viel Geld, sondern geht sehr gezielt vor, differenziert, sehr berechnend.
Bisher investierte China in Afrika, war dort interessiert an den Rohstoffen. Hat sich denn nun der Fokus auf Europa verschoben?
Nicht wirklich verschoben. Die Finanz-, die Wirtschaft-, die Euro-Krise hat China in Europa einfach jetzt die Türen geöffnet. Ein alter Wunsch geht gewissermaßen in Erfüllung. Das ist offensichtlich. Europa hat die frühere Zurückhaltung gegenüber dem Großinvestor China eben ablegen müssen, abgelegt. Und China stößt gerne in diese Lücke vor. Das passt gut auch zu den Absichten, weniger von den USA und dem Dollar abhängig zu sein. Es ist auch eine gute Ergänzung zum großen Engagement Chinas beim Erschließen der Rohstoffe in Afrika, aber auch zu Investitionen in andere Schwellenländer. Und mit dem wirtschaftlichen Engagement steigt halt auch eben das politische Gewicht Chinas. Und dieser breit angelegte Vorstoß auf die Weltbühne, wirtschaftlich und politisch, schon einige Jahre nun, ist ganz im Interesse der Machthaber in Peking.
Das waren Einschätzungen von Charles Liebherr. Freiwilligenarbeit, das sind nicht nur Sportvereine, Suppenküche und Altenpflege. Es gibt auch neue Formen von Freiwilligenarbeit, zum Beispiel im Internet, über politische Grenzen hinweg, sogar ohne mit realen Menschen in Kontakt zu kommen. Das herausragendste Beispiel ist wohl Wikipedia, das Internetlexikon, an dem zigtausende von Freiwilligen auf der ganzen Welt gratis mitarbeiten. Mit einem einzigen Ziel, das Wissen von Einzelnen allen zugänglich zu machen. Freddy Gasser hat einen dieser modernen Freiwilligen von Wikipedia besucht.
Das schlichte Haus steht in einem stillen Wohnquartier in Thun. Am Horizont glitzern weiß die Gipfel der Berner Alpen. Drinnen bittet der 36-jährige Marcel Zumstein den Besuch erstmal an den Stubentisch. Dort liegt die Tageszeitung, daneben ein berndeutsches Wörterbuch, auf der Kommode ein Glas mit Haselnüssen, ein Messingnussknacker. Hinten in der Stubenecke steht ein Katzenbaum. Minka selber ist geflüchtet.
Es ist ein bisschen schüch, geht meistens fort, wenn Besuch kommt.
Ganz so schüchtern ist Marcel Zumstein nicht. Aber auch er ist am liebsten allein.
Es ist schon kein Zufall, dass ich jetzt das mache und nicht etwas, wo man mehr mit auf Leute zugeht oder mit Leuten zusammen ist.
Das machen heisst... Zumstein ist Administrator bei Wikipedia, dem größten Online-Lexikon der Welt. 16 Millionen Artikel, geschrieben in 270 Sprachen, verfasst von weltweit 100.000 Freiwilligen. Zum Vergleich, die große Brockhaus-Enzyklopädie in 30 Bänden umfasst 50 mal weniger Stichwörter. Auch darüber gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Ob die Angaben des Eintrags stimmen, das prüfen Leute wie Marcel Zumstein. Allerdings... nur prüfen. Die Richtigkeit garantieren können sie nicht. Rund 300 deutschsprachige Administratoren gibt es, ein paar Dutzend in der Schweiz.
Jetzt bin ich auf der Hauptseite und es hat hier einen Link zu weiteren neuen Artikeln. Hier sehe ich jetzt gerade, was als letztes neu erstellt worden ist. Das war jetzt vor 4 Minuten, ist der Artikel Leipziger Bewegungskunstpreis erstellt worden. Ich schaue jetzt hier noch kurz drüber. Also das ist ein Thema, das ich mich nicht auskenne, aber ich sehe nach einem brauchbaren Artikel aus.
Brauchbar heisst, auf den ersten Blick muss klar sein, wovon der Artikel handelt. Die Erklärungen sollten logisch gegliedert sein und...
auch die letzten paar anderen Artikel sehen nach brauchbaren Sachen aus und nicht nach Vandalismus, wo Vandal irgendetwas hineingeschrieben hat. Das könnte ich dann schnell rauslöschen.
Zumstein erkennt aber auch andere Probleme.
Und hier sehe ich gerade, dass ein Tippfehler ist, Annette Artus mit einem kleinen A. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass jemand nicht sehr sorgfältig gearbeitet hat.
Sorgfalt, auch darüber wachen die Wikipedia-Administratoren. Natürlich sei er ein wenig stolz, zu dieser Gemeinschaft zu gehören, sagt Marcel Zumstein. Administrator wollte er nicht selber werden. Er schrieb fleißig Beiträge und so erteilten ihm andere Wikipedia-Nutzer die erweiterten Administratorenrechte. Er darf destruktive Autoren sperren oder unbrauchbare Artikel löschen. Dass er damit auch Freiwilligenarbeit leiste, das sei ihm nicht auf Anhieb klar gewesen.
Mit vielleicht unser soziales Engagement auch etwas im Kopf, das mehr direkt mit Leuten zu tun hat. Wenn man zu einer Suppenküche geht, es zum Mittag verteilen, wo man und die Leute, die davon profitieren, auch direkt sieht. Das ist vielleicht etwas mehr, was man unter sozialem Engagement versteht. Wenn man im Waldweg geht, rausschneiden oder aufräumen oder flicken, das ist das auch etwas, was Wanderer, die darüber laufen, auch nicht direkt sieht. Von dem her ist das durchaus mit so etwas vergleichbar.
Wichtig für ihn sei aber die Freiheit bei Wikipedia.
Das ist nicht das Gleiche wie in einem Verein, wo man jeden Mittwoch oben einen Termin hat. Das ist etwas, wo man jeden Tagesablauf kann irgendwo noch reinquetschen.
Bei Zumstein läuft Wikipedia quasi nebenher, denn auch für seinen bezahlten Job sitzt er meist vor dem PC. Er ist Informatiker in einer Kleinfirma mit 3 Mitarbeitern. Das Betriebsgebäude ist ein gemeinsamer Server, ihr Sitzungstisch ist das Telefon. So sind sie unabhängig und trotzdem miteinander verbunden. Wie die Administratoren von Wikipedia. Diese bilden einen wichtigen Trend in der modernen freiwilligen Arbeit ab. Möglichst projektbezogen soll sie sein und möglichst unverbindlich. Oder wie Marcel Zumstein sagt, wenn er nicht mehr wollte, würde er einfach nichts mehr tun. Keine Abmeldung, kein Abschied, kein Austritt.
Es würde vielleicht ein paar Leute auffallen, die sehen, dass sie regelmässig schreiben. Vielleicht würde sogar mal eine Rückfrage kommen, aber es würde nichts weiter passieren. Wenn er einfach nicht mehr dabei.
Frei wie seine Katze Minka. Sie kommt und geht, wie sie will.
Ein Bericht von Freddy Gasser. Morgen gehen wir in unserer Reihe zum freiwilligen Engagement in der Schweiz der Frage nach, warum ausgerechnet Rentnerinnen und Rentner, die mehr Freizeit haben, sich weniger als andere in freiwilligen Organisationen einsetzen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.